Was mir bei dem Thema Gastro und Feminismus oder Gastro und Sexismus so am meisten auffällt, dass es immer heißt, das ist halt so, das lässt sich nicht ändern. Und das ist halt totaler Quatsch. Also ich glaube, dass da auch ein Paradigmenwechsel möglich ist.
Herzlich willkommen im 100 Frauen Podcast. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Folge begrüße ich Sophia Hoffmann. Sophia ist Köchin, Autorin und Aktivistin. Wir teilen die Liebe zur veganen und nachhaltigen Küche und deswegen habe ich Sophia schon seit ich denken kann, nicht nur auf Social Media, sondern auch auf Messen, sehr verfolgt. Ich kann euch ihre Kochbücher nur wärmstens ans Herz legen. Wir fangen ganz von vorne an. Sophia hat einen sehr beeindruckenden Weg hin von einer DJ in Wien über jetzt ihre Karriere als Köchin, vor allem als vegane Köchin hier in Berlin. Und sie ist auch Aktivistin, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Und an dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Das Gespräch ist sehr intensiv, ist sehr persönlich und für jeden, für jede, die damit ein Problem hat mit dem Thema, möchte ich einfach bitten, die nächste Podcast-Folge wieder anzuhören. Das ist mir ganz wichtig, dass das hier am Anfang gesagt wird. Und für alle anderen, hört euch dieses Gespräch an. Es hat mich persönlich sehr berührt und deswegen freue ich mich jetzt einfach, dieses Gespräch mit euch teilen zu dürfen. Hier kommt die sehr mutige und fröhliche Sophia Hoffmann für euch. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Ich finde es total verrückt, wenn man so oft von jemand liest, von jemand hört, jemand irgendwo sieht auf Plattform oder auch auf Messen und dann sitzt jemand gegenüber. Und ja, vielen Dank, dass du gekommen bist in meine Kreuzberger WG.
Ja, geradelt bei Minustemperaturen.
Oh. Genau, in deinem Podcast fand ich es so schön, dass du die Leute sich selber vorstellen lässt. Das habe ich bisher nicht gemacht, aber ich will einfach dir, auch weil du so vielfältig unterwegs bist, die Möglichkeit geben, dich einfach kurz vorzustellen und zu sagen, wo wir dich gerade antreffen, bei welchen Projekten.
Mein Name ist Sophia Hoffmann, ich lebe in Berlin und ich bezeichne mich selber als Köchin, Autorin und Aktivistin. In verschiedensten Bereichen. Das heißt, ich koche momentan nicht in einem Restaurant, habe aber langfristig vor, mein eigenes zu eröffnen. Schreibe dafür gerade einen Businessplan. Im Moment schreibe ich hauptsächlich Bücher, bin in verschiedenen Projekten unterwegs. Bald erscheint mein drittes Kochbuch, das heißt Zero Waste Küche. Da geht es um Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelverschwendung. Und ja, zu finden bin ich auf Social Media, den üblichen Kanälen und eben auch mit meinem Podcast.
Wahnsinn, wie man in so vielen Bereichen das alles unter einen Hut bekommt.
Ja, und manchmal sind es zu viele, dann muss man auch wieder was aussortieren. Aber ich bin schon jemand, der gerne was zu tun hat. Ja.
Viel macht. Dadurch, dass ein feministischer Podcast ist, wollte ich ganz vorne anfangen. Und zwar dich fragen, inwiefern du eigentlich schon eine sehr feministische Erziehung genossen hast oder nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin auch schon öfters gefragt worden, man fragt ja auch manchmal so nach diesem ersten Erweckungserlebnis so. Ich kann es sehr schwer sagen. Ich glaube, ich bin als Kind, meine Eltern sind da, haben, glaube ich, nie so in so Gender-Rollen gedacht oder in rosa, hellblau und so. Also ich bin schon sehr so aufgewachsen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann alles machen und alles werden. Ich glaube, in der Pubertät kam dann so die klassische Sozialisierung, wo ich dann sehr automatisch auch viele Dinge mitgemacht habe, die ich erst sehr viel später hinterfragt habe. Und dann würde ich schon sagen, um das so ein bisschen kurz zu fassen, wenn du mich mit Anfang 20 gefragt hättest, ob ich Feministin bin, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht sagen, ich kann doch eh machen, was ich will und so. Also ich glaube schon sehr stark dran, dass so die Lebenserfahrungen, die man dann auch im Laufe seines Erwachsenenlebens, speziell als Frau oft sammelt, dass die einen dann schon auch dazu machen.
Was waren die ersten Erlebnisse, wo du zum ersten Mal diese Gedanken hinterfragt hast?
Also es hat wirklich ultra lange gedauert, bis ich es hinterfragt habe, weil man viele Sachen ja auch so ein bisschen hinnimmt und so abtut. Also Sachen wie sexuelle Belästigung, auch so im Alltag, weißt du, egal ob dir irgendwie im Club jemand an Hintern fasst oder du in irgendeiner Situation nicht ernst genommen wirst. Das ist mir schon passiert, seit ich ein Teenager bin. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um zu sagen, hey, das geht gar nicht. So, ich habe mir gedacht, ja, mei, das ist halt so.
Mhm. Ja. Du hast als DJ lange Zeit gearbeitet und Partys organisiert, was ja auch sehr untypisch ist. Wie war es da, was so die Rolle von Geschlechtern angeht oder als Frau DJ zu sein? Wie wurde dir da begegnet oder welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ach, es ist lustig. Ich habe also in dem Moment, so wie wir das gemacht haben, und ich habe ja auch jahrelang jeweils in einem Doppel, also in einem DJ-Team aufgelegt, noch mit einer anderen Frau, sowohl in Wien als dann auch später in Berlin. Das heißt, es war zu sagen, im Doppel ist man ja immer so ein bisschen stärker auch noch. Und hier in Berlin meine DJ-Partnerin ist auch selber Musikerin und hat da natürlich auch schon so im Laufe ihres Musikerdaseins einiges erlebt. Da ist ja noch mal schlimmer, da wird dann ja oft gedacht, so man ist die Freundin, die den Merch verkauft und nicht irgendwie die Bassistin oder so. Genau, also wo wir da wirklich Sexismus erlebt haben, ist halt so klassisch die Situation, wo man dann vom Tontechniker das Mischpult erklärt bekommt, obwohl man es auch schon irgendwie zum 200. Mal gemacht hat. Aber ich muss sagen, in der Situation, wo wir selber die Partys organisiert haben, waren wir Herr unserer Lage, ne? Also da haben wir die Sachen so gemacht, wie wir wollten. Aber sehr oft, wenn wir neu zu Venues oder so gekommen sind, würde ich schon sagen, wird man erstmal nicht so ernst genommen. Und das ist dann eigentlich, ist dann auch manchmal in der Küche genauso wie, ich weiß nicht, ich habe in verschiedenen beruflichen Bereichen immer wieder so Schlüsselerlebnisse gehabt, wo mir so im Nachhinein gedämmert ist, dass ich gerade überhaupt nicht ernst genommen werde.
Und wie war das in der Küche?
Manchmal löst sich das ja auch auf. Manchmal merkst du dann irgendwie, wenn die dann sehen, dass du es irgendwie hinkriegst, da jetzt irgendwie für 40 Leute was zu kochen oder so, dann nehmen sie dich danach auf einmal ernst. Aber es ist so mühevoll. Ich hatte erst letzte Woche in einem Panel-Talk, hatte ich wieder so eine Situation. Ein älterer Herr, der schon sehr lange in der Gastronomie arbeitet. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ärgert es mich, dass es mich noch ärgert. Ich bin jetzt 38 und ich bin es echt gewohnt, nicht ernst genommen zu werden. Ich bin jetzt echt langsam erwachsen. Das fängt bei Kommentaren an, ja, wo du einfach merkst, der nimmt dich nicht für voll.
Mhm. Reagierst du drauf?
Ja, wenn ich es in dem Moment merke. Aber wie gesagt, manchmal ist es auch so, und das ist, glaube ich, oft bei so Alltagssexismus, ist es manchmal so subtil, dass es einem erst 2 Stunden später, ne, so ein Kommentar auffällt, ja, wie bescheuert der eigentlich war oder so. Aber klar, wenn ich es merke, dann reagiere ich drauf, unmittelbar.
Weil du schon angesprochen hast in der Küche, seit du 16 warst, richtig?
Also mit 17 habe ich das erste Mal in der Gastro gearbeitet.
Da ist es ja, also zumindest was man so hört, ist, dass natürlich auch vor allem im sprachlichen Umgang sehr viel Alltagssexismus vorkommt. Wie ging es dir da?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe so bei den ersten Jobs, die ich so gemacht habe, so als Teenager, da habe ich das erlebt, also einfach auch die blöden Sprüche und so. Und da war ich in so einem, keine Ahnung, man ist ja als Teenager, man freut sich überhaupt, wenn Männer einem Aufmerksamkeit schenken, ne? Das ist auch so schlimm. Also man denkt ja so, ah, dann bin ich irgendwie cool, so wenn der mich jetzt blöd anmacht. Also das muss man auch mal dazu sagen, ne? So man, bis man das. Und da muss ich sagen, auch wenn meine Eltern mich sicher gut erzogen haben, da finde ich, sollten wir unsere Kinder schon noch mehr sensibilisieren. Und das sehe ich jetzt langsam so bei meinen Freundinnen, die Kinder haben, dass man auch Mädchen viel früher beibringt, sagen zu dürfen so, hey du, ich will nicht, dass du so mit mir redest oder ich finde das doof. Da habe ich das noch nicht so hinterfragt. Und dann später eigentlich, dann kam ja eher so diese Nachtleben- und DJ-Zeit. Und ich habe ja so vor 7, 8 Jahren habe ich mich ja dann wieder verstärkt aufs Kochen konzentriert. Und da war ich dann aber schon an dem Punkt, da habe ich mir schon sehr genau ausgesucht, wo und mit wem ich arbeite und habe sehr oft eben auch in Küchen gearbeitet, wo sehr viele Frauen gearbeitet haben, wo jetzt nicht so eine Stimmung war. Aber klar stößt man immer mal wieder an jemanden, der einem blöden Spruch drückt, aber dann reagiert man halt drauf.
Ich finde es auch wahnsinnig, wenn man dann sich mit den Themen Kochen und Gastro auseinandersetzt. Dass ich habe gelesen, in 2017 hatten wir nur 6 Sterneköchinnen in Deutschland. Mm. Also da ist auch, wenn es dann um die Chefetage geht oder Sternekoch oder Köchin, ist total ungleich verteilt. Und ich bin mir sicher, dass Frauen nicht schlechter kochen können. Wie glaubst du, kommt es dazu?
Das ist ein sehr spannendes und sehr komplexes Thema. Ich bin ja auch, vor 2 Jahren hat sich ja in Berlin der Feminist Food Club gegründet. Das ist ein feministisches Gastronetzwerk für Female-Identifying-Leute in Berlin, die in irgendeinem Bereich der Gastronomie arbeiten. Also es müssen jetzt nicht nur Köchinnen sein, da sind auch Leute dabei, die Food-PR machen, die Food-Journalismus machen, sehr breit aufgestellt. Und wir versuchen genau sowas rauszufinden und zu hinterfragen und zu untersuchen und zu bekämpfen. Und da gibt's ganz viele Gründe. Also natürlich hat das eine gewisse Tradition, diese gehobene Gastronomie, wie wir sie heute kennen, die ist so, über die letzten Jahrhunderte entstanden. So dieses stark Hierarchische kommt halt sehr aus der französischen Küche, dieser militärische Drill, das ist halt so ein Männerdrill, ne? Also worauf so dieses Sternesystem heute dann auch in letzter Instanz beruht. Und das hat eigentlich nicht damit zu tun, es gibt schon auch sehr viele Frauen, die kochen, aber die kochen nicht in so prestigeträchtigen Positionen. Also das hat damit zu tun, dass es unter diesen Gegebenheiten sehr schwer ist, Familie und Job zu vereinbaren. Dann gibt es natürlich, mein bestes Beispiel ist immer, ich kenne in Berlin total viele Frauen, die ein Catering haben. Und du wirst nie mit einem Catering, und wenn du noch so gut kochst, dieses Prestige bekommen, das du für ein Restaurant bekommst. Also einfach diese Sichtbarkeit. Also da geht's ganz klar um Sichtbarkeit. Mein persönliches Lieblingsbeispiel, das ich immer wieder gerne erzähle, ich war ja, letztes Jahr wurde ich ja nach New York eingeladen, um da in der James Beard Foundation zu kochen. Und das ist, in den USA ist der James Beard Award so neben Guide Michelin und Gourmillot der wichtigste Gastropreis. Und in dieses Haus eingeladen zu werden, ist schon echt so ein Big Deal. Und das war sehr lustig, weil in Deutschland kennt man das nicht so, außer man kennt sich gut mit Gastro aus. Aber in den USA ist das halt ein Riesenbegriff. Und ich bin da durch absurde Wege eingeladen worden. Und wir haben am Internationalen Frauentag mit 6 Köchinnen insgesamt das erste vegane Menü dort gekocht.
Wow.
Und tatsächlich das hat initiiert die Vizepräsidentin von so einer Vereinigung in den USA, die heißen Women's Chefs and Restaurateurs, die gibt's auch schon seit den 90ern, die sich halt für Frauen in der Gastro einsetzen, und sie ist halt vegan, deshalb hat sie so diesen Fokus gehabt. Du, die hat mich über Internetrecherche irgendwie gefunden, dachte so Berlin, vegane Hauptstadt, so, also wirklich verrückt. Als ich die erste E-Mail bekommen habe, dachte ich so, das ist irgendwie ein Spam. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und wir haben da einfach zu 6 in einer winzigen Küche in diesem New Yorker Townhouse für 85 Gäste 6-Gänge-Menü gekocht. Und wir haben uns am Vortag das erste Mal getroffen beim Prepping. Es musste alles funktionieren und es war reibungslos, es war kein Konkurrenzdenken, wir haben uns gegenseitig geholfen, wir haben nicht rumgeschrien und es ging wunderbar. Und selbst dieses Team von dieser James Beard Foundation, und ich glaube, die haben um die 300 Dinner im Jahr, haben danach gesagt, das ist selten, dass so viele Köche so reibungslos miteinander kochen. Und das ist für mich so der Beweis dafür, weißt du, dass man einfach nicht brüllen muss, dass man nicht ein Arschloch sein muss, dass es auch anders geht. Und das habe ich jetzt halt irgendwie an diesem exemplarischen Beispiel selber erlebt, und das war sehr prägend, ja.
Das ist ein total guter Übergang zu deinem Buch Vegan Queens,
ja.
In dem du ja auch verschiedene Gastronominnen, Köchinnen hier aus Berlin, die viele aber auch nicht woanders nur, her, einfach sichtbar machst und total dadurch auch, Female Empowerment stärkst und auch die Solidarität in dem Beruf. Mm. Wie kam es dazu und vor allem, was hat euch alle verbunden, was hast du damit mitgenommen mit dem Projekt oder mit dem Buch?
Also wie kam es dazu tatsächlich, dass ich eben zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt habe, wie stark männlich dominiert so die Gastronomie nach außen hin ist, so in der Wahrnehmung. Also das, was man sieht, egal ob in der Presse oder im Fernsehen oder habe aber gleichzeitig gemerkt, dass gerade so dieses Thema vegetarisch-vegan ist ja ein total weiblich besetztes Thema. Also das sehe ich ja auch bei meinen Lesern und Leserinnen. Das ist, glaube ich, so 80% weiblich. Was auch immer die Gründe sein mögen. Und da habe ich eben gesehen, dass so in meinem persönlichen Networking total viele Frauen sich selbstständig gemacht haben, Läden eröffnet haben, da wirklich was voranbringen. Und ich habe gedacht, die will ich halt sichtbar machen. Und das war eben die Idee, die in diesem Buch mit zu präsentieren. Und ich glaube schon, dass dieses Buch auch wirklich funktioniert hat für Frauen als Vorbild, eben zu sagen, hey, vielleicht traue ich mich das auch. Oder vielleicht, also na, es war ja auch so ein bisschen so aufgebaut, dass auch in Unternehmensgründung mit diesen Interviews und so, dass man ja auch wirklich kritische Themen anspricht. Wie ist es irgendwie, Chefin zu sein? Wie ist es, wie sind deine Hierarchien? Solche Sachen. Und genau, also ich, ja, im Idealfall, wie soll ich sagen? Ich habe, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich Gastronomin gegoogelt und dann hat Google mir vorgeschlagen, meinten sie Gastronomen. Und das zeigt einfach so die Sichtbarkeit von Frauen in dem Bereich. Und das müssen wir halt einfach ändern. Also ich finde, was mir bei dem Thema Gastro und Feminismus oder Gastro und Sexismus so am meisten auffällt, dass es immer heißt, das ist halt so, das lässt sich nicht ändern. Und das ist halt totaler Quatsch. Also ich glaube, dass da auch ein Paradigmenwechsel möglich ist. Ich sehe auch, dass es auch viele Männer gibt in der Gastronomie, die was ändern wollen, die sagen wollen, ich will eine bessere Work-Life-Balance, ich will nicht, dass in meiner Küche Leute belästigt werden. Und ich glaube, dass man gerade diesen, sowieso jeden Feminismus, aber auch diesen immer intersektional denken muss, weil es da auch ganz viel um Klassismus geht. Also wenn man so in Fine Dining reingeht, das muss man sich erstmal leisten können. Weil oft sind das ja auch so sogenannte Stagings, wo Leute dann in irgendwelchen Sterne-Restaurants arbeiten. Das ist unbezahlt. Das musst du dir erstmal leisten können, sozusagen da ein Praktikum zu machen. Also das ist schon auch ein sehr elitäres System. Und es ist ja auch so, dass nicht nur Frauen oft in diesen Berufen diskriminiert werden, sondern auch People of Color, Leute, die eine andere sexuelle Orientierung haben und so. Und also da muss sich einfach ein bisschen was ändern. Da ist einfach ganz schön viel Scheiße am Dampfen so.
Und was können wir dafür tun oder was muss die Politik, die Gesellschaft tun, dass sich da was ändert?
Also ich finde als Konsument, was wir immer sagen, was man auf jeden Fall tun kann, einfach auch nicht Läden unterstützen, von denen man weiß, dass zum Beispiel der Chef sich gerne mal einfach als cholerisches Arschloch auch projiziert, sage ich jetzt mal. Also man hat ja da schon eine Konsumentenentscheidung. Oder wenn man sowas auch in einem Laden mal mitbekommt, hat mir jetzt ein Bekannter letztens erzählt, der hat halt gesehen, wie der Koch irgendwie seinem Angestellten der Küche eine geschmiert hat, so durch die, also, dass man da auch einfach mal was sagt oder was unternimmt oder da vielleicht mal auf TripAdvisor was schreibt. Also, weißt du, man kann schon, glaube ich, als Gast auch so einen Einfluss üben ein bisschen und Sachen hinterfragen. Aber natürlich, finde ich, muss da auch von Seiten der Gastronomie als, das ist eben sehr schwer als Industrie so zu fassen. Da ist auch Gewerkschaft irgendwie ein schwieriges Thema. Bei anderen Industrien ist es einfacher. Aber eigentlich muss da auch ein bisschen mehr Selbstkontrolle passieren, ne? Dass man zum Beispiel bessere Anlaufstellen schafft. Ich kenne die Frauen, die ich kenne, die klassische Ausbildung durchlaufen haben. Ich glaube, die haben eine 100%ige Quote von sexueller Belästigung. Also sowohl verbal, teilweise auch körperlich. Und die wussten teilweise in dem Alter, wo du eine Ausbildung machst, nicht, an wen sie sich wenden können und so. Also, aber wie gesagt, also ich glaube, als Konsument einfach ein bisschen genauer schauen, wo man sein Geld ausgibt.
Und in Sachen Politik oder Gesellschaft?
Spannend. Ich bin da vor ein paar Monaten mal eingeladen worden von den Jusos, von der Arbeitsgruppe von den Jusos, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, was man politisch machen könnte. Wie gesagt, die Gastronomie an sich so als Wirtschaft ist schwer zu fassen. Das ist einfach, weil da viele gar nicht in Gewerkschaften sind und so. Aber ich glaube schon, dass man mit Initiativen was erreichen kann. Einerseits Anlaufstellen für Leute, die betroffen sind, aber auch zum Beispiel Schulung von Mitarbeitern. Ich habe das bei einer Bekannten, die ein Lokal hat, erlebt, dass man auch die Mitarbeiter schult, was mache ich, weil es sind ja nicht nur die Mitarbeiter untereinander, es sind ja manchmal auch Gäste, die irgendwie übergriffig werden, dass man da auch irgendwie mehr Zero Tolerance als Betreiber hat und auch mal jemanden sich traut, rauszuschmeißen, wenn der scheiße ist zu einer Bedienung oder so, aber auch seine Mitarbeiter schult Und da gibt es, solche Schulungen gibt es in UK mittlerweile, das bezieht sich mehr so auf Bars, das ist so im Kontext mit dieser Geschichte, ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gehört, diese Initiative, wo man Namen an der Bar sagen kann und dann Hilfe bekommen kann, wenn einen jemand belästigt. Und da werden oft auch Mitarbeiterschulungen im Nachtleben gemacht. Und ich finde, sowas könnte man auch in der Gastro gut machen, ne? Dass man wirklich sagt, wie verhalte ich mich denn jetzt wirklich, wenn ein Gast auffällig wird?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dass da einfach einen Kodex gibt.
Mhm. Ja. Bei deinem Buch Vegan Queens habt ihr ja hinterher auch ein Austausch, ein Netzwerk gegründet. Was fandest du, hat euch verbunden als Gründerin, als Gastronominnen? Was hast du auch von den anderen vielleicht gelernt?
Man kann wirklich sagen, es gibt so die gleichen Problemchen, die jeder hat, ne? Also ich habe dann schon, weiß nicht, auch bei diesem ersten Treffen, das wir dann alle in Berlin zusammen hatten, wenn man dann so die Gespräche belauscht hat, ging es dann auch mal irgendwie ums Toilettenpapier oder so, also ganz banal so. Mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade dabei, nochmal so eine zweite Runde zu gehen, weil es hat sich auch in diesen 2,5 Jahren bei den Frauen, die im Buch mit dabei waren, eine ganze Menge getan. Und es haben lange nicht mehr alle ihre Läden.
Okay.
Entweder verkauft oder, also zwei haben verkauft, eine hat umgesattelt, eine hat ein Kind bekommen, aber es ist... Nee, zwei haben ein Kind bekommen. Ja, also, aber die hat noch den Laden. Also, ne, ich muss da, glaube ich, auch mal so nochmal irgendwie das aufnehmen und mal gucken. Aber ja, ich glaube prinzipiell, was es einfach bewirkt hat, ich weiß auch, dass manche dadurch privat befreundet sind, also die sich davor nicht kannten. Aber idealerweise wird halt dieser Gedanke weitergetragen, ne, dass noch mehr Frauen sich irgendwie solidarisch zusammentun. Und für mich erfolgt es eben mittlerweile auch sehr, sehr positiv durch diesen Feminist Food Club in Berlin. Und es gibt dieses Online-Netzwerk, da sind wir, glaube ich, fast 900 Frauen mittlerweile in dieser Facebook-Gruppe. Und es gibt ein monatliches Meeting auch, da kommen nicht ganz so viele, da kommen vielleicht so 30 bis 40. Aber das hat eine Kraft, auch so der Austausch und sich gegenseitig unterstützen. Und ja.
Welche Tipps würdest du an junge Frauen geben, wenn es um das Thema Frauensolidarität geht und vor allem, wenn du dich vielleicht reflektierst in einem jüngeren Alter?
Also auf jeden Fall diese Urban Legend von der Stutenpissigkeit nicht zu glauben. Das halte ich wirklich ziemlich für Quatsch. Und wenn es sowas gibt wie Stutenbissigkeit, dann ist es einfach auch ein Produkt des Patriarchats. Weil ich habe da mal ich glaube, es war auch in einem Podcast ganz spannend, was dazu gehört. Und die meinte halt, naja, es ist halt oft auch so, dass Frauen immer noch sehr stark unterrepräsentiert sind in bestimmten Bereichen. Und Männer werden viel stärker von klein auf dazu erzogen, konkurrenzfähig zu sein und auch in Konkurrenz zu gehen. Und da gilt es auch als was Positives, ne? Irgendwie trotzdem Erfolg haben zu können, aber halt in eine Konkurrenz zu gehen. Und für Frauen ist es oft so, wenn dann schon eine Frau da ist in einem Bereich, dann denkt man, ob da jetzt noch Platz ist für eine zweite. Und dann setzt so dieses konditionierte Intrigieren ein. Ich habe das in den letzten Jahren so gut wie gar nicht erlebt. Ich meine, es gibt immer doofe Menschen ab und zu mal. Aber dass das immer so genährt wird, diese Vorstellung, dass Frauen irgendwie gegeneinander kämpfen, das ist meiner Meinung nach wirklich ein Produkt des Patriarchats.
Mhm.
Glaube ich nicht dran.
Was gefällt dir so derzeit an deinem Beruf als Köchin? Wieso hast du damals umgesattelt oder bist du auf verschiedenen Wegen dorthin gekommen?
Ich glaube, ich muss einfach immer irgendwas Kreatives machen. Und irgendwie habe ich halt mittlerweile, ist halt so Essen meine kreative Zutat mittlerweile. Ne? Davor war es mal Musik. Ein nicht unwesentlicher Teil für mich ist schon auch das Schreiben übers Essen. Also ich schreibe halt auch gerne, deshalb schreibe ich auch gerne Bücher. Das so in Kombination macht viel aus. Aber ich glaube, das Kochen und Kulinarik, das ist auch was irgendwie süchtig macht. Also wenn man einmal so in das Thema eintaucht und das so zu einem Beruf macht, dann ist es auch schwer, da wieder aufzuhören. Also dann will man immer irgendwie besser werden, was Neues entdecken, sich weiterentwickeln. Und da habe ich nach wie vor einfach einen ganz großen Drang. Und das tut wahnsinnig gut, so ein Thema gefunden zu haben, an dem man so kleben bleibt. Und das auch so schnell irgendwie nicht langweilig wird, weil da passiert auch immer wieder was Neues. Ne? Es gibt auch immer wieder irgendwie was Neues zu entdecken. Und gerade für mich auch in der pflanzlichen Küche, ich finde das ja, Ich habe das ja nie irgendwie als langweilig oder als Mangel empfunden. Ich finde, das bietet noch viel mehr unentdeckte Möglichkeiten, von denen manche Leute gar nicht ahnen, dass es sie gibt. Also, ja.
Woher nimmst du denn deine Inspiration?
Du, alles Mögliche. Also das kann manchmal aus mir selbst, manchmal von anderen. Also natürlich schaut man auch irgendwie, was Kollegen oder was Menschen machen oder versucht zu abstrahieren. Es gibt da so ganz viele Zugänge, wie man sich ein Gesicht ausdenken kann. Also das kann einerseits sein, ich arbeite ja sehr gern eben auch so mit regionalen Zutaten. Das heißt, ich kann mich auch einfach hinsetzen, kann mir überlegen, was habe ich jetzt mit einem Kohlkopf noch gar nie gemacht, was könnte ich da jetzt mal oder was könnte ich noch mit einem Apfel machen, wie könnte ich den noch verarbeiten oder kombinieren. Hatte ich jetzt auch gerade bei dem neuen Buch zum Beispiel, so mit Alpenbrot ist ja ein Riesenthema, auch so mit Brot wegwerfen. Und das heißt ja immer, ja, mach Semmelbrösel aus dem alten Brot. Und da habe ich gedacht, ja, was macht man mit den ganzen Semmelbröseln? Von da quasi einen Schritt weitergehen. Was kann man mit Semmelbröseln noch alles machen? Und dann habe ich halt angefangen zu backen mit Semmelbröseln. Habe zum Beispiel ein Rezept entwickelt, wo man Quicheboden aus Semmelbröseln machen kann oder so Cracker aus Semmelbröseln machen kann. Und so, also so eine Mischung aus pragmatisch und kreativ, würde ich sagen. Ja.
Wie viel Zeit nimmt Kochen jetzt in deinem Alltag ein, wenn du für dich zu Hause kochst?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Wochen wie die sehr bürozeitlastig sind. Da nimmt es relativ wenig Zeit ein. Es ist wahrscheinlich trotzdem noch mehr Zeit als bei manchen anderen Leuten, ne? Weil ich dann doch noch so mein Sauerteigbrot schnell zwischendurch backe oder irgendwie mal was schnell fermentiere oder ein paar Sprossen ziehe. Für mich, aber vielleicht ist das auch so der lebende Beweis dafür, dass man sowas doch auch in so einen Alltag gut einbinden kann. Es ist gar nicht so aufwendig. Aber es kommt immer drauf an, wenn ich natürlich jetzt ein Event habe oder wenn ich auch weiß, längerfristig, dass ich wieder in einer Restaurantküche stehen werde, dann sind es 70-80%. Dann wird sich's wieder ändern. Ja.
Was war also das?
Das verschiebt sich immer so. Es können 30-70, 70-30, 50-50.
Okay.
Es kommt echt auf die Woche an.
Was war das aufwendigste Menü, das du jemals gekocht hast?
Oh, ich habe sehr viele aufwendige Menüs gekocht. Ich habe ja auch, von 2012 bis 2016 habe ich ja ganz viel so Dinnerabende, so Supperclubs gemacht. Und die lebten ja von den aufwendigen Menüs. Und das Aufwendigste war, das ist eins, das auch in meinem zweiten Buch mit drin ist, das war dieses Detox versus Dessert, wo wir quasi ein Menü gekocht haben, das nur aus Süßspeisen besteht und ein Menü, das quasi nur aus gesundem Essen besteht. Und das haben wir dann auch angeboten bei einem Event. Und dann habe ich aber gedacht, okay, man muss irgendwie den Leuten noch eine Kompromisslösung anbieten. Wir bieten auch ein 50-50-Menü an. Also du kannst auch so die Hälfte der Süßspeisen, die Hälfte gesund. Und wir mussten dann wirklich den Gästen Aufkleber auf den Rücken kleben, um zu wissen, welches Menü sie bekommen, weil sonst hätten wir das beim Servieren den Überblick verloren. Es waren, glaube ich, zwar nur 20 Gäste, aber trotzdem, es war sehr komplex.
Mhm.
Ja.
Ich fand es total schön, du hast kürzlich auf Social Media geteilt, verschiedene Fotos von dir.
Mhm.
Und du hast dann drunter geschrieben.
10-Year-Challenge, ne?
Nee, die meine ich gar nicht. Also es waren Fotos, wo du geschrieben hattest, auf keinen dieser Fotos sieht man eigentlich, wie müde oder wie gestresst du warst in diesen Momenten. Und ich finde es natürlich ein Produkt von Social Media, dass man nur die Sonnenseiten zeigt. Aber was sind so alltägliche Herausforderungen oder waren auch in letzter Zeit so Momente, wo du echt auch an deine Grenzen kommst in deinem Job?
Also um nochmal auf diesen Post zurückzukommen, ich würde sagen, das hat bei mir schon vor Social Media angefangen. Es hat zumindest damit zu tun, wenn man sowas macht, wo man in so einer gewissen Hinsicht das Gefühl hat, man macht was Repräsentatives. Ne? Das ist egal, ob man das auf Instagram oder vor einer Kamera oder so macht. Ich hatte da so einen Schlüsselmoment, das ist schon über 10 Jahre her, da habe ich noch in einer Band gesungen, auch noch in Wien, also als ich auch noch aufgelegt habe. Und haben wir ein Video gedreht. Und ich hatte an dem Tag 39 Fieber. Und wir konnten diesen Dreh nicht verschieben und ich war wirklich krank und ich habe diesen Dreh durchgezogen und man sieht es mir halt nicht an und das, ich war so ein bisschen schockiert über mich selber, dass ich das kann und das ist, glaube ich, das, was ich mittlerweile verinnerlicht habe, also ich kann funktionieren, aber man muss schon sehr aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Das kann mal für einen Tag gut gehen, wenn man halt irgendwas schon ausgemacht hat oder gebucht hat. Aber ich finde, man muss da sehr aufpassen. Und Ich habe jetzt nach meiner Buchabgabe, ich war fix und fertig. Ich habe mich da sehr verausgabt. Ich habe das auch so den Zeit, also ich habe den Umfang ein bisschen unterschätzt, so von dem Theorieteil. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe 3 Wochen fast nur geschlafen. Also mein Körper war echt so, gut, das war jetzt auch im Dezember und so, aber ich war einfach müde. Ich bin zwar nicht so groß krank geworden oder so, aber so geistige und körperliche Erschöpfung. Und das Thema Burnout ist natürlich auch ein großes Thema. Und ich hatte schon so in den Jahren meiner Selbstständigkeit, also ich würde sagen, so 3-mal hatte ich so Phasen, wo ich so kurz vorm Burnout war und gerade noch so die Kurve gekratzt habe.
Wie war es denn, oder was war das für dich, auch dass du die Kurve noch gekriegt hast?
Ich habe die Symptome relativ schnell bemerkt. Auch dadurch, dass ich davor schon Leute in meinem persönlichen Umfeld hatte, die schon mal einen Burnout hatten. Also ich habe das ernst genommen, so Sachen wie Schlafstörungen oder chronische Rückenschmerzen oder so. Und habe dann schon versucht, da irgendwie eine Lehre draus zu ziehen und was zu verändern. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich mache schon gerne viel und so, aber ich sage auch mittlerweile echt viel ab und versuche immer den Terminkalender zu entschlacken und so. Und auch Sachen, die, ja, abzuwägen. Ich könnte, weißt du, wenn ich kein Geld verdienen müsste, ich könnte auch ganz viele Sachen machen, die nur irgendwie für einen guten Zweck sind, die super toll sind, aber ich muss natürlich auch Miete verdienen und man muss sehr, also gerade in so einer Selbstständigkeit und in so einem Feld, wo es auch viele spannende Projekte gibt, wie ne, nachhaltig, Feminismus, muss schon sehr aufpassen, dass man nicht zu viel macht.
Mhm. Umso dankbarer bin ich, dass du dir die Zeit nimmst für mich und auch einfach für ein Podcast-Interview. Ich finde es auch immer so toll, wenn man sich einfach so die Zeit nimmt, für auch jüngere Frauen zu unterstützen. Deswegen schätze ich das auf jeden Fall sehr.
Gerne. Und das ist ja auch, das denke ich mir auch mal bei den Leuten, die ich interviewe, die kommen ja auch alle zu mir und reden mit mir und nehmen sich Zeit. Und es wäre ganz schön doof, wenn die das nicht machen würden.
Ja, ein Geben und ein Nehmen. Jetzt möchte ich noch auf ein nicht so leichtes Thema zu sprechen kommen. Und zwar 2015 bist du mit deiner eigenen Geschichte zu sexualisierter Gewalt in die Öffentlichkeit gegangen, über Edition F damals. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wieso du damals oder wieso, wie der Punkt war für dich, zu entscheiden, das Schweigen zu brechen. Und wie das dann auch war, diesen sehr intimen und ausdrucksstarken Artikel zu veröffentlichen.
Das war total krass. Also der Tag war für mich total aufregend. Das war, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen wie mit Feminismus im Allgemeinen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch so aus deiner Recherche oder seit du dich so in das Thema stärker einarbeitest, fällt einem manchmal wie Schuppen von den Augen so Sachen. Ne? Wenn man was dann mal durchschaut hat oder so ein System durchschaut hat, dass man denkt, krass, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Und das war ja wirklich so, dass eine Bekannte, die auch ziemlich bekannt ist mittlerweile, Stefanie Sargnagel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die auch Bücher schreibt und so, und die hatte auf Facebook was gepostet, wo sie so sehr lapidar so über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung geschrieben hat. Und dann ist mir das so bewusst geworden und ich habe wirklich diese Vergewaltigung, die mir da 3 Jahre davor passiert ist, ich habe das komplett verdrängt, ich habe das in eine Schublade gepackt, ich wusste damals schon, da war irgendwas überhaupt nicht okay, ich habe das wirklich weggeschoben. Und es ist mir wirklich sehr unmittelbar, als sie das gepostet hat, habe ich so angefangen, drüber nachzudenken, habe auch angefangen, es kommen ja in diesem Artikel auch andere Erlebnisse vor. Und dann habe ich irgendwie diesen Entschluss gefasst, weil ich halt so ein mutiger Mensch bin. Also für mich ist manchmal so, ist das so eine, das ist für mich auch so eine Form von Therapie oder von Verarbeitung, auch so offensiv mit solchen Sachen umzugehen. Irgendwie hilft mir das sozusagen. So, ich will jetzt drüber reden. Und so war das. Und dann habe ich das Theresa von Edition F, die ich auch schon lange kenne, geschickt. Ich habe gesagt, du, wollt ihr das posten? Und ich wusste dann genau, an dem und dem Tag geht es um die und die Uhrzeit online und ich war wirklich, bin mit Herzklopfen zu Hause gesessen. Also es war ein sehr großer Schritt. Und die letzten Jahre habe ich versucht, das verstärkt zu hinterfragen, woher dieses Herzklopfen kommt und woher diese Angst kommt, davor zu sprechen. Und habe das auch so ein bisschen angefangen zu sezieren. Ich habe ja letztes Jahr auf der Republika da auch einen Talk drüber gehalten. Und das hat, glaube ich, schon ganz stark mit so einem eingeimpften Schamgefühl zu tun. Also, dass man sich als Opfer auch irgendwie so schämen muss und da nicht drüber reden soll. So eine Verletzbarkeit. Und das ist für mich auch, also das ist einer der Gründe, weshalb ich auch nach wie vor immer wieder drüber rede, weil ich das eigentlich überwinden will oder das auch anders bewerten will. Und der zweite Grund ist natürlich einfach, dass ich jedes Mal, wenn ich da in irgendeiner Form Öffentlichkeit drüber rede, so viel Feedback bekomme und so viele Nachrichten bekomme. Und das war in 2015, nach diesem ersten Artikel habe ich, glaube ich, in den ersten 24 Stunden fast 30 Nachrichten bekommen von Betroffenen und ganz krasse Geschichten. Ich habe da auch mal ein paar anonym auf meinem Blog nochmal geteilt. Als wir auf der Republika den Talk gehalten haben, haben wir uns eben entschlossen, dass also keine Videoaufnahme, keine Aufnahme davon zu machen, hatten dann noch ein Publikumsgespräch, da haben sofort drei Frauen ihre Geschichten erzählt. Also es ist wie so ein Wasserhahn, den man aufmacht, wo sofort was rauskommt. Und das zeigt mir eben, dass wir darüber reden müssen, immer wieder, bis es normal, also bis es weggeht.
Ich kann nur den Moment für mich beschreiben und ich habe deinen Podcast gehört, die Podcast-Folge, wo auch der Talk von der Republika kam und ich saß in meinem Zimmer mit Tränen und es hat mich so berührt zum ersten Mal und seitdem habe ich auch lange drüber nachgedacht und mein Blick auf die MeToo-Debatte hat sich total geswitcht. Wie siehst du als Betroffene die MeToo-Debatte und inwiefern findest du die Diskussion darüber angebracht?
Also die Diskussion im Sinne von jetzt reicht's aber auch mal wieder, finde ich überhaupt nicht angebracht. Ich finde es eine totale Bodenlosigkeit, auch wie in Deutschland nach wie vor mit dem Thema umgegangen wird. Was ich gespürt habe durch das Teil meiner eigenen Geschichte, und das war ja vor MeToo, wie unglaublich hoch diese Dunkelziffer ist. Also das ist das, was ich zurückkriege, ist eigentlich die Grauzone von Betroffenen. Das sind alles so Geschichten. Das ist nicht der Unbekannte im Park. Das ist alles irgendwie erweiterter Freundeskreis. Das sind ganz oft Situationen als Teenager, wo man eben auch unsicher ist und sich nicht traut, irgendwie Nein zu sagen. Diese ganzen blöden Sprüche von wegen, wieso hast du denn nichts gesagt? Ich kann wirklich sagen, und ich meine, du weißt jetzt auch so ein bisschen was über mich, ich bin echt jemand, der eigentlich Nein sagen kann und der eigentlich echt stark ist. Und auch mir ist das passiert und es kann einfach jedem passieren. Und ich finde MeToo total wichtig und ich finde in keinster Weise, dass es irgendwie zu weit gegangen ist. Man muss sich auch immer, um das besser zu verstehen, sehen, woher das kommt, woher diese Kritik kommt, ne? Und die kommt ja aus einem System, das sich verteidigen will, aus einem patriarchalen System. Und ich habe ein Buch gelesen letztes Jahr, das mich total geprägt hat. Das ist kein schönes Buch zu lesen, das heißt Das beherrschte Geschlecht von Sandra Konrad. Und da geht es eigentlich um die Geschichte der Unterdrückung der weiblichen Sexualität über die letzten Jahrtausende. Also es ist kein leichter Stoff. Das ist so ein Buch, das muss man auch immer wieder zur Seite legen, weil das kann man echt in ganzen Dosen nicht lesen, aber es zeigt so dieses Ausmaß und diese Systematik. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann nimmt man das auch nicht mehr so auf die leichte Schulter und sagt, das ist ja mal hier Philippans. Also insofern, ich nehme das Thema sehr ernst und wir dürfen da auf keinen Fall aufhören, drüber zu reden.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, also jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt und ja. Ich habe echt nochmal nachgeschaut und 85-95% gehen nicht zur Polizei. Mm. Es gibt keine Anzeige. Wieso glaubst du das oder woher kommt es, dass die Frau sich in der Opferrolle hinterher sieht und nicht die, oder immer die Schuld bei sich sucht?
Weil wir so sozialisiert worden sind. Weil wir immer noch die Täter entschuldigen. Wir finden immer Entschuldigungen. Also das ist ja auch der Grund, wenn du dann sozusagen rechtliche Schritte gehen wirst, wenn du siehst, wie mit Frauen umgegangen wird vor Gericht. Und ich habe ja auch eine Freundin, die Anwältin ist und die auch teilweise Frauen vertreten hat, die in solchen Fällen Klage erhoben haben. Die ist wirklich eine tolle Frau und die muss denen aber auch davor sagen, weißt du musst dir klar sein, was dich da erwartet. Und wenn das die Ausgangssituation ist für Frauen, die diesen Täter anzeigen wollen, das ist so eine Schräglage. Und das ist, also ist doch logisch, wenn dann wenn du weißt, du kennst diese Fälle aus der Presse, du weißt, da ist ein Richter, der wird sagen, naja, was haben sie denn angehabt? Oder in was für einem Verhältnis sind sie denn zu dem Täter gestanden? Dann suchst du ja automatisch die Schuld schon im Vorfeld bei dir, bevor du überhaupt überlegst, ob du Anzeige erstattest. Und es ist ganz oft, es ist so komplex. Ich habe, wie gesagt, diese vielen Geschichten, die ich von anderen Frauen, ich sage jetzt einfach mal Frauen, ich sage gern Betroffenen, aber ich habe, natürlich gibt es auch männliche und Transgender-Betroffene, sehr viele sogar. Und ich glaube auch, dass bei männlichem sexualisierten Missbrauch die Dunkelziffer unglaublich hoch ist. Das ist noch ein ganz anderes Tabuthema. Aber natürlich in dem Kontext, wo sich Menschen bei mir gemeldet haben, waren es bis jetzt immer Frauen. Das ist, die sind in so einer hilflosen Position, dass die denen sind eigentlich die Arme gebunden, ja. Also so Sachen wie irgendwie, ich muss einfach ein paar Fälle immer wieder aufgreifen, weil ich das so irre finde. Also wo dann irgendwie der beste Freund von ihrem Freund, der sich irgendwie nachts auf sie drauflegt. Und ich meine, wie soll sie denn das ihrem Freund am nächsten Tag erzählen, ja? Der denkt irgendwie, sie hat Scheiße gebaut mit seinem besten Freund. Also das sind so verquere Situationen. Oder diese Anwältin-Freundin von mir, das eine war eine werdende Mutter. Die hat nicht getraut, sich zu wehren, weil sie halt schwanger war. Also, weißt du, so. Und dann zu sagen, ja, hätten sie halt mal und so. Also, das ist so, also da muss sich einfach so grundlegend die Sichtweise ändern. Und wir schützen immer noch die Täter. Wir schützen die Täter und wir stigmatisieren die Opfer.
Und was glaubst du, was fehlt dazu, dass sich die Sichtweise ändert? Was können wir tun?
Wir müssen, also ich finde, ja, es muss sich gesellschaftlich, es muss einfach klarer werden, immer noch, dass das Opfer nicht schuld sind. Dass es gibt so viele Komponenten. Dann gibt es ja auch immer wieder das Thema, wie über Sexualtaten die Berichterstattung, ne, in der Presse, dass das dann so abgetan wird als, also entweder so als Sextat, also es ist einfach eine Gewalttat. Es ist eine Gewalttat und es wird oft so dargestellt, als wäre es halt ein Eifersuchtsdrama oder als wäre es, ne, also der Täter wird immer wieder sehr entschuldigt in der Art und Weise, wie drüber gesprochen wird. Es geht immer noch, ne, auch diese Fälle aus den USA, es zählt mehr die Karriere oder das Prestige des Täters als das Leben der Frau. Man hat das ja gesehen letztes Jahr auch mit diesem Fall von Brett Kavanaugh. Also das war für mich eigentlich das exemplarische Beispiel, wo man gesehen hat, wie das Patriarchat sich verteidigt hat. Es war eigentlich sehr offensichtlich, dass der das gemacht hat. Die ganze Welt hat zugeschaut. Ich meine, wieso um alles in der Welt, und das ist auch mein bestes Argument, sollte die Frau, die ihn beschuldigt hat, das auf sich nehmen, wenn es nicht stimmen würde? Es gibt keine logische Erklärung dafür. Diese Annahme, dass Menschen das machen, um jemanden zu schädigen, dieser Mythos der falschen Beschuldigung, ich glaube, der liegt bei 0,2%, diese falschen Beschuldigungen. Kein Mensch tut sich das an. Das macht keinen Spaß, darüber zu reden und dann wirklich sich vor eine Weltöffentlichkeit zu stellen und zu sagen, das ist passiert und ich möchte nicht, dass dieser Mensch in dieses hohe Amt kommt. Da gibt es keine logische Erklärung dafür, das sich auszudenken. Das ist einfach, aber ja, so wird's halt hingedreht. Und wie gesagt, deshalb glaube ich, ist es eine Mischung, eine komplexe Mischung. Es muss sich, ich glaube, dass sich auch politisch noch was ändern muss. Es muss sich im Justizsystem was ändern, aber es muss sich halt auch gesellschaftlich was ändern. Und das kann nur passieren, indem wir drüber reden, indem wir uns nicht scheuen, drüber zu reden, indem wir mit unseren Kindern drüber reden. Ich glaube, dass es ein ultra wichtiges Thema ist, mit Kindern und Jugendlichen da noch stärker drüber zu reden. Also der Aufklärungsunterricht in den Schulen ist völlig unzureichend diesbezüglich. Und in all diesen Gesprächen, egal ob Leserinnenbriefe oder auch in dem Publikumsgespräch bei der Republika, lief es immer wieder darauf hinaus, auf diese Frage, was kann man machen? Und ganz oft waren es Fälle, wo schon in dem Alter, wo man noch so sehr in der sexuellen Orientierung und auf der Suche ist, solche Sachen passiert sind, weil man unsicher war, weil man sich nicht getraut hat, Nein zu sagen. Und ich glaube schon, wenn man da ansetzt, kann man viel vermeiden, bevor es passiert.
Mhm. Ja. Ja. Den vor allem jungen Mädchen auch das Selbstbewusstsein zu geben, dass man nicht zu allem Ja sagen muss.
Genau, genau. Ist irgendwie jemandem recht machen zu müssen, sexuell, was machen zu müssen, was man selber nicht will. Aber wenn du dir, ne, also wenn du dir dieses Frauenbild und die Frauenzeitschriften anschaust, es geht immer darum, dass wir irgendwie gefallen müssen. Und das müssen wir halt langsam durchbrechen.
Mhm.
Müssen wir nämlich gar nicht. Und ganz viele Männer finden uns auch ganz toll, wenn wir uns nicht irgendwie da, also das ist ja auch so ein Fehlglaube.
Ja.
Ne? Und das finden auch ganz viele Männer toll, wenn man sich traut zu sagen, was man will und was man nicht will.
Ja, ich fand es so schön beim Women's March in Berlin. Gab es so ein schönes Plakat: Man of Quality, don't fear equality. Dachte ich, so ist es.
Ja.
Ja, jetzt
gestern. Aber da muss ich noch kurz einhaken.
Ja, natürlich.
Natürlich, und das ist schon auch was, stelle ich oder habe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, selbst wenn es eigentlich vernünftige Männer sind, also gerade bei diesem Thema, so, es gibt ja auch dieses, was ich so ein ganz wichtiges Thema finde, dass bei Frauen immer so dieses Heilige und Hure oder dass Frauen schnell als Schlampen gelten, wenn sie irgendwie mit mehr Männern Sex haben. Da habe ich auch manchmal Meinungen entdeckt, so selbst bei Leuten, wo ich dachte, die sind so ganz vernünftig. Also das ist einfach sehr verankert. Da muss man schon noch viel drüber reden. So, ja. Aber ja. Es gibt auch viele, das muss ich auch an der Stelle betonen, es gibt auch sehr, sehr viele tolle Männer und emanzipierte Männer und Männer, die mich und die andere auch sehr unterstützt haben. Und ja, also mein Freund ist da ja auch, also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Talk gehalten hätte, wenn ich ihn nicht da hinter mir, also ja, es gibt auch ganz viele gute Männer.
Ich finde es auch so ein Irrglaube, und ich will den auch im Podcast total betonen, dass Feminismus nichts mit Männerhass zu tun hat.
Nein, es geht darum, dass es allen gut geht. Und eigentlich müsste das für alle das erstrebenswerte Ziel sein.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's für dich weiter in Zukunft? Was sind deine Pläne, außer ein eigenes Restaurant eröffnen? Möglicherweise hier in Berlin?
Ja, ja, natürlich in Berlin. Ja, das wird auch spannend. Das hat natürlich auch mit Emanzipation zu tun, weil meine potenzielle Geschäftspartnerin vor 3 Monaten eine Tochter bekommen hat. Und das heißt, das sind sozusagen unsere Parameter, mit denen wir jetzt auch arbeiten müssen. Und wir wollen auch sozusagen beweisen, dass es auch möglich ist, mit einem kleinen Kind in die Gründung zu gehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr passieren, aber wir planen es zumindest schon. Und wollen sozusagen da auch widerlegen, dass das alles nicht geht und dass die Pfannen zu schwer sind, so ein bisschen. Aber natürlich ist für uns auch so Gedanken von Social Business und Closed Circle Economy, das wird Teil dieses Konzepts. Weil das, ne, also unsere Werte werden auch in dieses Gastro-Konzept einfließen. Das ist so das langfristige Ziel, weil ich einfach merke, ich will einen Ort haben. Ich finde zwar Social Media für manche Sachen super und man hat natürlich, man kann viele Leute erreichen, aber ich habe auch Lust, so analog mehr so an einem Ort zu sein und dann müssen die Leute einfach zu mir kommen.
Ja.
Aber genau, und jetzt kommt erstmal das Buch. Und ich habe Lust halt zu diesem Thema, worum es jetzt auch in meinem Buch geht, mit der Lebensmittelwertschätzung, dazu auch noch so ein bisschen Talks zu machen und ein bisschen mehr Theorie zu machen. Weil ich denke, wenn man Praxis will, können die Leute auch das Buch kaufen und da gibt es genügend Anleitungen. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, über das Thema zu reden. Und da plane ich tatsächlich auch gerade noch so ein bisschen was im Bildungsbereich zu machen. Ich habe ja in letzter Zeit auch schon viel mit Surplus gearbeitet, dieser Supermarkt für gerettete Lebensmittel. Und da gibt es eine ganz tolle Mitarbeiterin, die auch viel so Bildungsgeschichten macht. Und wir wollen zusammen ein bisschen was entwickeln, um so auch mit den Teenagern zu reden. Vielleicht in dem Fall nicht über Sex zu reden, sondern über Lebensmittelverschwendung, aber ist auch wichtig.
Ja, ich gehe bald zu einem Einmach-Workshop.
Ah ja, cool. Ja, das wird wahrscheinlich Johanna sein. Dann wirst du wieder mal kennenlernen. Ja,
schön.
Cool.
Wir sind schon am Ende vom Podcast.
Ja.
Die Zeit drängt.
Ja.
Ich habe immer 5 Abschlussfragen. Also die frage ich jede Frau. Und da möchte ich so ein bisschen ihr Aktivismus, vor allem ihren feministischen Aktivismus, zusammenfassen bekommen, obwohl es große Fragen sind. Und die erste ist: Was ist dir in deinem Aktivismus wichtig?
Mir ist in meinem Aktivismus wichtig, dass er intersektional ist, dass ich aus meiner Blase rauskomme, weil ich ganz oft merke, egal ob man jetzt über Gastro redet oder auch über Feminismus, dann ist es so der weiße Frauenfeminismus. Also ich finde es ganz wichtig, auch immer die Leute mitzudenken, die da so auf den ersten Blick nicht vorkommen, egal ob sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere sexuelle Orientierung oder auch eine körperliche Einschränkung. Das ist für mich so ganz grundlegend.
Was macht dich, Sophia, glücklich?
Gutes Essen. ja, so ganz, ganz, ganz kleine Dinge irgendwie. Gute Freunde, Liebe, Natur, Ich mag Kunst, eine schöne Ausstellung, aber mich macht auch Yoga glücklich zum Beispiel. Einfach gute Momente und das Handy weglegen.
Ja. Und was findest du, ist derzeit das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen hervorgebracht wird in Deutschland?
Ach, es gibt so viele Themen. Also ich weiß nicht, ob man den Klimawandel auch, dem würde ich vielleicht eher dem Kapitalismus in die Schuhe schieben, aber der ist natürlich durch Patriarchat auch begünstigt. Also da würde ich schon wieder zum Thema sexualisierte Gewalt zurückkehren. Also diese Schieflage, dieses einerseits dieser Fehlglaube zu glauben, es hätte sich eh alles schon irgendwie von selber erledigt und und dass dieses Thema irgendwie so unter den Tisch gewischt hier wird, das finde ich einfach peinlich, echt.
Da schließt sich auch die nächste Frage an. Wenn du einen großen feministischen Wunsch dir erfüllen könntest, welcher wäre das?
Ja, wahrscheinlich einfach, dass die Menschen verstehen, dass das nicht eine Machtaufgabe bedeutet, sondern nur eine gerechtere Verteilung von Rechten. Also ein Wunsch ist immer schwierig, ne? Aber irgendwie so ein Grundverständnis, so dass so ein Knopf aufgeht, das wäre so schön.
Letzte Frage. Welches eine Wort beschreibt dich?
Puh. Ein Wort. Jetzt muss ich so total fünf Minuten übertreten. Vielleicht Mut. Ich glaube, ich bin relativ oft ziemlich mutig. Das ist was mir selber nicht so bewusst ist, aber was andere Leute mir immer wieder sagen.
Ja. Vielen Dank für all deine Worte, für deinen Mut, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, Stellung zu beziehen. Jedes Mal, wenn ich auf Instagram deine Stories angucke, ja, die beeindrucken mich jedes Mal so sehr, wie du das schaffst auch. Und ich glaube, du erreichst super viele mit dem, was du sagst, was du tust. Und
das ist das, wofür es gut ist. Und weißt du, und mich freut es, wenn ich dadurch auch andere ermutige, was zu sagen. Das finde ich so das Wichtigste.
Ja.
Und vielleicht die sich nicht trauen, was zu sagen, trotzdem das Gefühl sagen, es sagt jemand für sie. Ja.
Vielen Dank für deine Arbeit und all dein Team.
Danke.
Was für ein Gespräch, kann ich sagen. Es ist so schön, dass Sophia bei mir war in meiner WG in Kreuzberg. Nochmal ein großes Dankeschön an dich, Sophia, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dafür, dass du den Mut hattest, auch in meinem Podcast dich so zu öffnen. Es war mir eine große Ehre, diesen Raum bereiten zu dürfen und auch teilen zu können jetzt. Und ich kann nochmal nur aussprechen, das neue Kochbuch von Sophia auszuchecken. Das verlinke ich einfach unten in den Shownotes. Und ja, es war ein spannendes Gespräch und die nächsten Frauen werden nicht weniger spannend. Deswegen hören wir uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge mit der nächsten tollen Frau wieder. Bis dahin!